Integrität bedeutet auch Selbstwert und hängt mit unserer Identität zusammen. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann kann ich mich entweder fragen, was muss ich tun, also wie muss ich mich anpassen, damit ich hier anerkannt bin, eine gute Note bekomme, in Sicherheit bin, nicht aus der Rolle falle oder nicht beschämt werde. Das wäre eine Anpassungsleistung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Maike Plath. Hallo Maike, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Ivo, danke dir. Ich freue mich auch sehr, dass du mich in deinen inspirierenden Podcast eingeladen hast.
Maike, du bist Ex-Lehrerin, Theatermacherin, Begründerin des Veto-Prinzips, CEO des Veto-Instituts, Bildungsaktivistin, Mitglied des Leitungsteams von ACT e.V. und eine vielfältige und interessante Persönlichkeit. Du hast auch eine Reihe von Büchern publiziert, zuletzt das Buch Das Veto-Prinzip, die sieben Säulen gleichwürdiger Pädagogik, erschienen 2023 im Belz Verlag. Ein Buch, über das wir heute sicher noch sprechen werden. Maike, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Danke dir. Also ich glaube, das Wichtigste, durch meine Erfahrung von wirklich ultimativem Widerstand als Lehrerin an einer sogenannten Brennpunktschule in Berlin-Neukölln, hatte ich die Chance, eine Entdeckung zu machen. Statt Widerstand als Störung aufzufassen und sie mit mehr oder weniger autoritär geprägten Verhaltensweisen in den Griff kriegen zu wollen, habe ich mich irgendwann in der absoluten Not gefragt, was muss ich tun, damit SchülerInnen kooperieren wollen? Was braucht es dafür? Und das war der Startpunkt aller Überlegungen und der Entwicklung des Veto-Prinzips als umfangreichem Konzept. Heute leite ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen in Berlin das Veto-Institut, über das wir dieses Führungskonzept in Fort- und Weiterbildungen an interessierte Menschen weitergeben.
Du hast die Frage aufgeworfen, was braucht es, damit Schülerinnen und Schüler kooperieren wollen? Und ich habe kürzlich auf LinkedIn Theodor W. Adorno zitiert gesehen von dir mit diesem wunderbaren Satz: Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Du hast uns gerade erzählt, dass du Begründerin des Veto-Prinzips bist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei diesem Prinzip geht es darum, dass Menschen schon mal gar nicht in ein Gefühl von Ohnmacht gelangen. Mit dem Veto-Prinzip initiiert ihr konkrete Prozesse, um auf der Basis von echtem Selbstwert und Integrität in die eigene Führungsverantwortung und Kooperationsbereitschaft hineinzuwachsen. Meine Frage an dich: Warum ist dieser Satz von Adorno wichtig für dich? Und brauchen wir wirklich alle ein Veto-Prinzip?
Ja, ich weiß nicht, ob wir alle ein Veto-Prinzip brauchen. Das kann ja nur jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn wir uns die derzeitigen Probleme in der Welt anschauen, könnte es nützlich sein, die Konsequenzen aus Adornos Schriften zu ziehen und Menschen nicht länger in Anpassung zu zwingen. Es fängt klein an, aber wenn wir immer nur lernen, uns bestmöglich anzupassen, entwickeln wir keine eigene Identität und müssen den Mangel an echtem Selbstwert zunehmend durch Bewältigungshandlungen kompensieren, die uns in Trennung voneinander bringen. Im Kleinen heißt das dann Entfremdung von uns selbst und anderen, und im Großen führt das auch zu Krieg und Gewalt. Und wenn wir was anderes wollen, müssen wir was anderes tun, finde ich. Wer nach dem Veto-Prinzip arbeitet, geht von der Würde und Integrität jedes einzelnen Menschen aus und nicht von einer gesetzten Norm. Dadurch entsteht, wie auch Jesper Juhl übrigens vielfach beschrieben hat, echter Selbstwert und der Wille zur Kooperation mit anderen. Jesper Juhl hat das schwerpunktmäßig in Gesprächsform umgesetzt, aber ich hatte große Gruppen, in denen ich dafür eine konkrete Methodik brauchte. Und daher habe ich dann Schritt für Schritt sogenannte Erfahrungsspielräume entwickelt und Instrumente und Koordinaten, um von der jeweiligen Integrität jeder einzelnen Person im Raum ausgehend Prozesse zu initiieren und zu begleiten, die alle in Kooperation führen. Und zwar deswegen, weil alle durchgehend selbstbestimmt Entscheidungen treffen dürfen und nichts machen müssen, was sie nicht wollen. dass genau das in die Verbindung und Kooperation mit anderen führt, erlebe ich jetzt seit 20 Jahren in der Arbeit mit dem Veto-Prinzip. Und deswegen habe ich inzwischen mit meinen beiden Kolleginnen Anna-Maria Weber und Stefanie Lopez das Veto-Institut gegründet, über das wir dieses Konzept in Fort- und Weiterbildungen in Deutschland und in der Schweiz an interessierte Menschen weitergeben. Und beim Veto-Prinzip ist der Startpunkt das individuelle Vetorecht jeder einzelnen Person im Raum, durch das die Integrität geschützt ist. Von dort geht es dann Schritt für Schritt in transparent angeleitete Prozesse, die zu Führungsverantwortung führen und das jeweils individuelle Potenzial aller Beteiligten entfalten und stärken.
Maike, du hast mich neugierig gemacht. Ich will einen Moment mit dir den Begriff Integrität klären. Dieser Begriff Integrität taucht, wie du gesagt hast, auch bei Jesper Juhl auf. Weißt du, seine Bücher haben mir damals in meiner Vaterrolle bei der Erziehung wiederholt wertvolle Impulse geliefert. Kannst du uns kurz erklären, was Integrität für dich bedeutet und warum du denkst, dass in unserer derzeitigen Institutionen praktisch Integritätsruinen generiert werden? Diesen Begriff hörte ich zum ersten Mal bei dir. Integritätsruinen. Kannst du auch darüber mit uns sprechen?
Ja, sehr gerne. Jetzt hast du meinen Lieblingsbegriff Integritätsruine ins Spiel gebracht. Freue ich mich und erkläre ich gerne. Also erstmal zur Integrität. Integrität bedeutet auch Selbstwert und hängt mit unserer Identität zusammen. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann kann ich mich entweder fragen, was muss ich tun, also wie muss ich mich anpassen, damit ich hier anerkannt bin, eine gute Note bekomme, in Sicherheit bin, nicht aus der Rolle falle oder nicht beschämt werde. Das wäre eine Anpassungsleistung. Oder ich kann mich fragen, wie geht es mir gerade? Was fühle ich und was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht und ich in Kooperation mit anderen sein kann? Und das wäre Integrität. Ja, und das bedeutet letztendlich, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehmen und meine Grenzen schützen kann. Und Jesper Juhl hat bereits festgestellt, dass nur entweder das eine oder das andere geht. Und dass wir in den Zeiten, in denen wir mit einer Anpassungsleistung beschäftigt sind, nicht gleichzeitig Integrität und Identität ausbilden können. Und das heißt, immer dann, wenn wir mit Anpassung beschäftigt sind, ist unser Identitätsbildungsprozess gestoppt. Wenn wir uns also unsere Schulen anschauen, können wir dort diese Identitätsruinen besichtigen.
Du meinst also nicht nur das Gebäude, sondern wirklich auch die Menschen, die dort in diesen Schulen in den Lernprozessen sind.
Ja, genau. Ich meine die Menschen, weil alle sind mit Anpassungsleistungen beschäftigt, sowohl die SchülerInnen als auch die Lehrpersonen. Und das schöne Bild der Integritätsruine will ich noch kurz erklären. Also eigentlich heißt es ja Investitionsruine. Und bei einer Investitionsruine ist ja Folgendes. Man weiß eigentlich, dass das Fundament morsch ist. Aber weil man schon so viel investiert hat, will man das nicht wahrhaben und baut einfach immer weiter oben drauf. Und genauso läuft es an den Schulen. Das Fundament ist morsch, denn niemand ist wirklich auf der Basis von Integrität wirklich anwesend und mit seinem echten, authentischen Potenzial verkoppelt, sondern alle sind in der Anpassung und die Identitätsbildung ist gestoppt. Die Integrität wird also quasi mit Füßen getreten. Und wenn wir das über lange Zeiträume so machen, muss immer mehr der mangelnde Selbstwert kompensiert werden. Denn in Anpassungssystemen wird statt eines echten Selbstwerts ein Fake-Selbstwert genährt, der von äußerer Bestätigung abhängig ist. Das kennen wir auch von Likes auf Facebook und so. Also wir brauchen immer die äußere Bestätigung, um uns gut zu fühlen.
Das ist jetzt wunderbar, deine Darlegung. Und du bringst die heutige Zeit auch wunderbar kritisch auf den Punkt. Da wimmelt es von Anpassungssystemen. Und wie du gesagt hast, in der modernen Gesellschaft, in den Industriegesellschaften begegnen uns in der Folge auch viele Menschen, die ständig als Ich-AGs unterwegs sind, praktisch jedes Mittagessen und jede banale Alltagserfahrung sofort auf Social Media posten, um dann vielleicht auch dort wieder nachzuschauen, wie viele Likes und Kommentare dieses Foto, dieses Bild inzwischen generiert hat. Aus deiner Erfahrung, was macht das mit Menschen?
Alle autoritär geprägten Handlungsweisen, also wie sie stattfinden in Schulen, zum Beispiel belohnen, bestrafen, beschämen, moralisieren, manipulieren, drohen oder ausschließen, das führt grundsätzlich in Integritätsruinen und in Bewältigungshandlungen, weil das immer Anpassung zum Ziel hat. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich weiß, was für mein Gegenüber das Richtige ist, dann handle ich autoritär, so lieb und freundlich ich auch spreche. Und demgegenüber steht die wirklich gleichwürdige Führung beim Veto-Prinzip. Das hat auch gesamtgesellschaftliche Relevanz. Wir müssen unterscheiden zwischen Integrität und Egoismus. Es ist nicht egoistisch, für die eigenen Grenzen und Bedürfnisse einzustehen. Denn dadurch entsteht erst der echte Selbstwert, der die Basis ist für den Willen zur Kooperation und zur Verantwortung. Wenn wir Demokratie, Gleichwürdigkeit und Vielfalt wollen, müssen wir uns fragen, welcher Weg uns dahin führt und ob das, was wir derzeit in Schulen und Institutionen erleben, in Bezug auf dieses Ziel nützlich ist. Wir sehen überall einen Vertrauensschwund in Bezug auf demokratische Systeme. Wenn wir aber noch das Ziel einer stabilen Demokratie haben, müssen wir uns Gedanken machen, ob es heute andere Wege zu diesem Ziel braucht. Ich denke, das ist dringend notwendig. Und ein Beitrag dazu ist das Veto-Prinzip, weil es beim Fundament ansetzt, beim Selbstwert jedes einzelnen Menschen.
Du hast diese gleichwürdige Führung betont. Im Zusammenhang mit dem Veto-Prinzip, kannst du uns einen Moment erklären, was genau ist das Veto-Prinzip?
Beim Veto-Prinzip geht es um Führungsverantwortung. Ausgangspunkt ist, alle haben ein Vetorecht und dann fahren wir, bildlich gesprochen, den Zug mit all den Waggons prall gefüllt mit Instrumenten und Wegbeschreibungen herein, wie es vom Vetorecht aus weitergeht ins Land der inneren Freiheit, raus aus dem Land des inneren Gehorsams. Und es gibt drei Bestandteile beim Veto-Prinzip. Erstens die Arbeit an der inneren Haltung. Zweitens die Arbeit am äußeren, authentischen Auftritt in der Welt. Und drittens die partizipative Methodik und Systematik. Das Führungshandeln wird Schritt für Schritt vorgelebt und transparent gemacht, mit dem Ziel, dass nach und nach alle auf der Basis ihres jeweiligen Potenzials individuell und auf der Basis derselben Haltung Führungsverantwortung übernehmen können. Es geht also nicht um Konsens oder Kollektiv. Beim Veto-Prinzip ist immer eine Person in Führungsverantwortung, aber diese wechselt. Nach all meinen Erfahrungen würde ich sagen, keine Führung ist nämlich auch keine Lösung. Und genau das ist eventuell auch der Eindruck vieler Leute, die derzeit an der Funktionstüchtigkeit der Demokratie zweifeln.
Maike, wenn ich dir hier zuhöre, klingt das für mich alles plausibel. Aber ich frage mich gerade, ob ein solches Modell wie das Veto-Prinzip auch draußen, außerhalb von unserem Podcast-Studio, in der Realität bestehen kann. Magst du uns ein Beispiel geben, wie das Veto-Prinzip in der Praxis funktioniert?
Ja, nehmen wir den Staat, das Vetorecht. Damit ist augenblicklich die Integrität geschützt. Aber dann muss ich erstmal lernen, mich zu fragen, was ich will bzw. was ich nicht will, wie es mir gerade geht und was meine Bedürfnisse sind und wie ich dafür sorgen kann, dass es mir gut geht. Alle müssen Integrität erst wieder lernen, weil es uns in unserem bestehenden System abtrainiert wird. Und ein Beispiel beim Veto-Prinzip sind die sogenannten 7 Führungsjoker, mit denen ich in einem Gespräch gegensteuern kann, wenn ich eine Frage bekomme, die über meine Grenzen geht.
Das klingt interessant. 7 Führungsjoker. Kannst du uns die einen Moment ausführen?
Ja, der erste Führungsjoker ist Veto. Dann Tempo, damit kann ich anzeigen, dass es mir zu schnell oder zu langsam geht. Klarheit, damit kann ich anzeigen, dass ich etwas nicht verstanden habe. Verantwortung, damit kann ich anzeigen, dass ich die Verantwortung für die jeweils andere Person jetzt übernehme. Also, dass ich die Frage beantworten würde, aber mir vielleicht Sorgen mache, ob dann das Weltbild meines Gegenübers zusammenbricht, wenn ich ehrlich antworte. Dann gibt es den Führungsjoker Störgefühl. Das heißt, dass bei mir ein Gefühl entsteht, das mich rauswirft aus der Situation und dass mein Gegenüber dann weiß, vielleicht ist das jetzt für mich ein Trigger gewesen und wir müssen erstmal die Ebene wechseln und das klären. Dann gibt es Freispiel. Das bedeutet, ich beantworte nicht diese Frage, aber vielleicht eine andere Frage, die was damit zu tun hat. Das wäre dann sozusagen die Politikerin-Verhaltensweise. Und der letzte demokratische Führungsjoker wäre Blick von außen. Das ist der systemische Blick. Damit gehen wir quasi in eine übergeordnete Perspektive und schauen uns an, was passiert ist, während wir das gemacht haben.
Und wie würde das jetzt in der Praxis aussehen, beispielsweise in einem Schulsystem?
Das würde heißen, dass wir erstmal in einem Erfahrungsspielraum, den ich jetzt Wahrheit oder Pflicht nenne, uns persönliche Fragen stellen. Wir sitzen zu dritt zusammen und eine Person übernimmt die Führung, das heißt, sie stellt die Fragen. Und die anderen beiden sind mit den 7 demokratischen Führungsjokern ausgestattet. Und ich muss versuchen, möglichst viel Persönliches zu erfahren. Und normalerweise hätte ich ja jetzt Angst, dass ich Grenzen überschreite, wenn ich sehr persönlich werde. Aber mein Gegenüber kann jetzt üben, meine beiden Gegenüber können jetzt üben, mit den demokratischen Führungsjokern dafür zu sorgen, dass ihre Integrität geschützt ist und können jetzt in sich reinspüren. Ist mir die Frage zu privat? Will ich die beantworten? Oder wie will ich die beantworten? Und das wäre jetzt quasi eine erste praktische Übung, um ein Integritätstraining zu starten. Und später werden diese 7 demokratischen Führungsjokern in allen Phasen verwendet, also auch in anderen spielerischen Erfahrungsräumen.
Das sind also Instrumente, das sind Karten, das sind Möglichkeiten, wo die Beteiligten immer wieder mitsteuern können.
Genau.
Wo sie immer wieder definieren und auch praktisch visualisiert darlegen können, wie es jetzt möglicherweise weitergehen könnte.
Genau.
Maike, lass uns einen Moment den Horizont ein bisschen weiter spannen. Wie sieht dein Blick auf die Schullandschaft in Deutschland, vielleicht sogar in Europa aus?
Ich denke, überall beobachten wir gerade einen Vormarsch des Autoritarismus. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ein Beispiel aus der Schweiz dafür ist für mich auch das Konzept der neuen Autorität von Haim Omer, dass das Autoritäre durch die Hintertür wieder salonfähig macht, indem es nach außen als Führen über Beziehungen verkauft wird. Ich sehe hier aber die Gefahr, dass viele Menschen ihre eigenen autoritär geprägten Anteile gar nicht so bewusst haben und das Konzept benutzen können, um sehr autoritär zu handeln, ohne dass es von außen so aussieht. Und das finde ich fast noch schlimmer. Ich sage nochmal, wir müssen uns hinterfragen, ob wir als Führungsperson glauben, dass wir irgendeinen Menschen irgendwo hinbringen müssen. Wenn wir das denken, handeln wir automatisch autoritär. Deswegen ist es zuallererst die Haltung, an der wir arbeiten müssen. Wir selbst müssen erstmal in unsere Integrität und Zufriedenheit kommen, bevor wir andere dahin führen können. Die Schullandschaft erscheint mir derzeit insgesamt hilflos, auf die zunehmenden Probleme unserer Zeit zu reagieren. Statt mutig tatsächlich am Ursprung Veränderungen vorzunehmen, statt Menschen irgendwohin zu manipulieren, müssen wir anders beginnen, nämlich mit der Frage, was brauchen Menschen, damit sie kooperieren wollen?
Eine wichtige Frage, eine zentrale Frage, was brauchen Menschen, damit sie bereit sind zu kooperieren und das sogar wünschen? Und ich habe dich so verstanden, jede Veränderung fängt im Prinzip zuerst einmal bei sich selber an, vor der eigenen Türe wischen und idealerweise leisten wir zuerst einmal unsere persönliche Entwicklungsarbeit, damit wir in die eigene Integrität und Zufriedenheit kommen, bevor wir versuchen, andere Menschen dorthin zu führen. Maike, aus unserem Vorgespräch weiß ich auch, du hast es vorhin noch erwähnt, dass du in der Schweiz immer wieder Veranstaltungen, Weiterbildungen anbietest, zusammen unter anderem mit Urs Eisenbart, der auch kürzlich hier in der Podcast-Reihe auf Besuch war. Maike, was kann man bei dir und Urs lernen?
Ich würde sagen, Lösungen für im Grunde all unsere Alltagsprobleme. Wie kann ich besser führen, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen? Stichwort führe Regie über dein Leben. Ein wichtiger Schlüssel bei dieser Arbeit ist, dass wir nicht nur auf der kognitiven Ebene arbeiten, sondern dazu kommen die Ebenen Emotion und Körper. Ein wesentlicher Teil ist die Analyse, Reflexion und Arbeit mit Gefühlen und der Körpersprache. Das Veto-Prinzip eröffnet Räume, in denen die verschiedensten Menschen ihren Bedürfnissen treu bleiben können. Wir arbeiten nicht an einer Norm orientiert, sondern an der jeweils individuellen Integrität. Alle steuern sich selbst durch die 4 Integritätsfragen des Veto-Prinzips und es geht immer um die Suche nach dem Ja zu etwas. Bei Widerstand lernen wir, nicht in autoritäre Verhaltensweisen zu kippen, sondern stattdessen den Kooperationsimpuls zu finden, das Ja zu etwas. Und das Ja können wir nur finden, wenn wir vom Veto aus losgehen. Schon Jesper Juhl hat gesagt, es ist ein allseits bekanntes Phänomen, dass ich nur aus ganzem Herzen Ja zu etwas sagen kann, wenn ich weiß, dass ich auch ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, Nein dazu sagen darf. Und Führungskompetenz entsteht eben nicht nur über das Lesen von Büchern, sondern das geht über den Körper. Und ein Beispiel dafür ist die Erfindung des Status-Reset-Verfahrens. Dieses Format lieben die Leute. Und es wird ganz viel gelacht.
Komm, erzähl uns etwas mehr davon. Status-Reset-Verfahren, was heißt das?
Das Status-Reset-Verfahren beruht auf der Statuslehre von Keith Johnston. Und da geht es um die 4 Führungstypen, die in einem selbstgesteuerten Rollenspiel erfahren werden können. Und da wird wahnsinnig viel gelacht, weil da viele überraschende tiefe Erkenntnisse entstehen und Leute ins Spiel kommen, die niemals im Leben Rollenspiele machen würden.
Ausgezeichnet, das gefällt mir. Maike, ich habe hier vor mir im Podcast-Studio noch 2 Bücher. Hier zuerst in der Hand das Buch von dir, Türwächterinnen der Freiheit. Ich habe die ersten Kapitel darin gelesen und möchte von dir hören, magst du uns etwas erzählen über dieses Buch und diesen doch sehr außergewöhnlichen Titel, Türwächterinnen der Freiheit?
Genau, da sage ich erst mal was zum Titel. Für mich ist eine Türwächterin der Freiheit ein Mensch, der durch eigene schmerzhafte Erfahrung erkannt hat, dass durch Verletzung der Integrität und der inneren Freiheit eines Menschen langfristig die größten Kosten für unsere Gesellschaft entstehen. Eine Türwächterin der Freiheit besitzt daher den Mut, diesen Wert, falls nötig, gegen Widerstände, gegen Missbrauch und gegen jegliche Form der Gewalt zu verteidigen. Sie bewacht bzw. hält die Tür zu den Werten einer offenen, vielfältigen Gesellschaft und damit zur inneren Freiheit und Würde des Menschen gegen Bedrohungen und Angriffe von innen und außen. Und das Buch ist eine Dokufiktion und erzählt die ganze Geschichte hinter dem Veto-Prinzip, also wie das entstanden ist und welche wahren Begebenheiten und Menschen dahinter stecken.
Fantastisch, wunderbar. Wir werden das unten in den Shownotes verlinken, Türwächterinnen der Freiheit. Und dann habe ich hier das zweite Buch in der Hand, mit dem ich heute eingestiegen bin in unser Gespräch, nämlich das Veto-Prinzip, die sieben Säulen gleichwürdiger Pädagogik. Dort drin schreibst du auch über den Führungstyp Schildkröte. Das hat mich natürlich interessiert. Führungstyp Schildkröte, was meinst du genau damit?
Also Adorno unterscheidet ja die autoritär geprägte Persönlichkeit von der freien, autonomen Persönlichkeit. Und die Schildkröte ist quasi der vierte Führungstyp beim Veto-Prinzip und ist ein Entwicklungsziel, nämlich von den anderen drei autoritär geprägten Führungsstilen im Land des inneren Gehorsams, im Land der inneren Freiheit anzukommen, bei diesem vierten Führungstyp, der Schildkröte. Und warum das eine Schildkröte ist, muss ich noch als Geheimnis lassen, weil ich glaube, das hat auch eine Geschichte, aber das findet sich auch in meinen Büchern. Und alle Prozesse des Veto-Prinzips haben dieses Entwicklungsziel, dass wir alle quasi zu Schildkröten werden und Verantwortung übernehmen können auf der Basis von Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Integrität.
Lob dem Schildkrötenprinzip. Und jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. In deinem Buch und in unserem Vorgespräch hast du noch ein weiteres Prinzip, dieses Mischpult-Prinzip erwähnt und dazu auch so ein dreischrittiges Vorgehen skizziert. Und schon damals hast du mich natürlich neugierig gemacht. Drei Schritte, das tönt ja machbar. Kannst du dieses Mischpult-Prinzip einen Moment erläutern und vielleicht auch ein Beispiel nennen, wo du bei deiner Arbeit bewusst auf Reduktion setzt oder wo du Komplexität bearbeitest, damit die Teilnehmenden besser damit umgehen können?
Genau, zuerst mal die letzte Frage. Wie reduziere ich Komplexität? Das ist genau das Arbeitsinstrument des Kartenmischpuls. Das sind ganz viele verschiedene Karten, auf denen Begriffe stehen zu einer bestimmten Thematik. Und damit fragmentiere ich im Vorfeld Wissen in seine Einzelteile und stelle das in verschiedenen Kategorien zur Verfügung im Raum. Da liegen dann so bunte Karten und das sind die Mischpulte. Und zwar deswegen, weil man unterschiedliche thematische Kategorien miteinander in immer neue Kombinationen bringen kann und auch die Varianzen verändern kann, so wie bei einem Mischpult. Dann komme ich jetzt zum Dreischritt. Also das Wissen liegt im Raum. Das ist unser gemeinsames Referenzsystem. Und dann arbeiten wir nach dem Dreischritt. Erstens Ziel. Zweitens Erfahrungsspielraum, drittens Reflexion. Und das bedeutet, erstens, wir machen klar, welches Ziel wir jetzt verfolgen. Das habe ich von meinen SchülerInnen gelernt, die immer fragen, was ist denn der Sinn? Und das fand ich eine sehr wichtige Frage. Dadurch, dass wir am Anfang klären, was der Sinn ist, ist das Denken und Handeln gerichtet. Dann starten wir mit zwei, dem Erfahrungsspielraum. Das funktioniert wie ein Spielfeld nach dem Prinzip Gamification. Das ist immer eine Spielanordnung mit Spielregeln, in denen für die einzelnen Teilnehmenden größtmögliche Freiheit darin besteht, mit diesen Karten, mit diesem Wissen jetzt Erfahrungen zu machen und das lebendig werden zu lassen. Und dazu gibt es im Erfahrungsspielraum Skalen, bei denen man sozusagen von, sagen wir jetzt, Führen, Folgen oder Freiheit und Sicherheit sich selber beobachten kann und steuern kann, wie hoch ist der eigene Schwierigkeitslevel. Das mochten auch die Jugendlichen wahnsinnig gerne. Die haben dann immer gesagt, das ist wie ein Computerspiel, weil alle können selber ganz transparent sehen, es gibt dieses Angebot, es gibt diese Themen und diese Kategorien und ich stelle mir jetzt innerhalb dieses Spielfeldes diese Challenge. Und dann machen alle Erfahrungen und dann kommt Schritt 3, Reflexion. Dann setzen wir uns zusammen und dann wird nach ganz speziellen Vorgaben, die auch von einfach bis komplex immer gesteigert werden mit der Zeit, die Reflexion und der Austausch darüber, was habe ich erlebt, während ich das gerade gemacht habe Und auf welchen Skalen bin ich sozusagen wo hingekommen und was habe ich erlebt? Und das ist viel spannender, als von einer Lehrperson bewertet zu werden, weil es gibt nicht richtig oder falsch, sondern alle teilen eigentlich ihre Erfahrungen, aber eben transparent, nicht so random, nicht so beliebig irgendwie, sondern alle können sehen, worüber wird geredet, worum geht es und welche Erfahrungen konnten jetzt gemacht werden. Und insgesamt ist das dann so, dass wir das sehr einfach beginnen, mit einer ganz einfachen Anordnung. Da liegen am Anfang nur 6 Karten. Und das Prinzip des Dreischritts wird aber immer weiter gemacht, indem immer mehr Wissen angebaut wird. Die Mischpulte werden immer größer und es werden auch von der Gruppe immer mehr Themen in die Mischpulte eingebracht. Und auch diese Themen werden wieder fragmentiert zur Verfügung gestellt.
Fantastisch. Du machst uns hier ein wunderbar farbiges Bild auf. Und ich mache hier die Annotation DJ des eigenen Lebens, DJ des eigenen Lernprozesses. Und ich würde gerne mit dir hier in diesem Gespräch gleich mal ein Experiment zur Reduktion durchführen. Angenommen, du könntest den Zuhörenden der heutigen Episode nur einen einzigen Rat geben. Was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie mit dem von dir propagierten Veto-Prinzip weiter durchs Leben gehen möchten?
Ich würde ihnen die 4 Integritätsfragen des Veto-Prinzips mitgeben und dazu auffordern, sich in Alltagssituationen diese 4 Fragen zu stellen. Erstens, was will ich nicht? Zweitens, was will ich? Also quasi nach dem klaren Ja zu etwas suchen. Und dann drittens, wie will ich das? Und viertens, was brauche ich dafür? Und sich dann zunehmend in unterschiedlichsten Situationen und Kontexten für die eigenen ehrlichen Antworten sensibilisieren. Und auf diese Weise den Muskel der eigenen Integrität in Gang setzen und immer weiter trainieren.
Maike, fantastisch. Du hast das prima auf den Punkt gebracht. Ich bin jetzt herausgefordert, an dieser Stelle vom Podcastgespräch auch eine kleine Zusammenfassung zu liefern in 3 Schritten. Ich habe heute aus unserem Dialog mitgenommen, verstehen ist Zufall. Wir können nicht davon ausgehen, wenn wir mit irgendwelchen Menschen in Kommunikation sind, ja, die werden mich ziemlich sicher verstehen. Es ist ein Glücksfall, wenn sie mich einigermaßen verstehen. Dann habe ich auch mitgenommen, wenn unsere Demokratie jetzt vielfältiger, farbiger wird und weiter funktionieren soll, brauchen wir wirksame Instrumente, mit deren Hilfe wir gleichwürdige und kooperative Situationen, Kommunikationssituationen schaffen können. Trotz der Unterschiede, die bestehen, trotz der verschiedenen Meinungen und Perspektiven. Zweitens habe ich mir hier notiert, keine Führung ist auch keine Lösung. Konsenskonzepte reichen nicht mehr aus. Künftig muss es darum gehen, dass mehr Menschen einwilligen, Verantwortung zu übernehmen, auch um aus der Opfer- und Jammerperspektive auszubrechen. Und drittens habe ich mir aufgeschrieben, die Schlüsselfrage in der Führung und Erwachsenenbildung lautet, was braucht es, damit Menschen kooperieren wollen? Deine Empfehlung ist eindeutig. Du sagst, lasst uns bei der Würde der Menschen anfangen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn wir das ernst nehmen, müssen wir bei Integrität beginnen und damit mit dem Vetorecht für jede einzelne Person. Maike, habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
Also ich finde, dass du es perfekt und schön zusammengefasst hast und würde nur noch eine Sache ergänzen, nämlich den Aspekt des Lustprinzips, also der intrinsischen Motivation. Weil nämlich das Gehirn ein Lustorgan ist und das Veto-Prinzip ist lustorientiert und baut ja auf den menschlichen Bedürfnissen auf. Und dadurch macht es nachhaltig glücklich.
Fantastisch, wunderbar. Maike, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Auf unserer Seite www.vetoinstitut.de und über meinen Namen Maike Plath auf LinkedIn.
Liebe Maike, ich danke dir für dieses lehrreiche und aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Alles Gute dir auch und vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.